Lieber Mindset-Mensch, wir reden so häufig über Beziehungsthemen, dass Daniel heute diese Folge mit einem Quote zum Thema Arbeits- und Berufsleben startet, wo auch wieder ganz wertvolle Gedanken drinstecken. Natürlich kommen wir nicht drum herum, auch wieder über zwischenmenschliche Ebenen zu sprechen. Aber so viel sei gesagt, auch diese Folge lohnt sich, vor allem mit der Beantwortung der letzten Frage des Lebens und einer neuen Frage des Lebens für die nächste Folge. Bevor wir starten, ein Riesendankeschön an unsere allerliebste Julia für den heutigen Jingle. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Mindset-Gelaber. Der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben. Mit Daniel Luckyman und Volkan Tava.
Es gibt wenige Fragen, die schwieriger sind und bei denen man sich einsamer fühlt, als bei der Frage, was soll ich mit dem Rest meines Arbeitslebens anfangen?
Was geht, Bro?
Was geht, Bro?
Bevor wir uns hier zur Aufnahme hingesetzt haben, ich glaube, wir telefonieren jetzt eine Stunde schon, hast du mir gesagt, ey, wir machen heute kurz und knackig, wir sind um 14.40 Uhr heute durch. Es ist 14.37 Uhr. Wir starten die Aufnahme. Was geht?
Was geht? Ey, es ist krass. Ich muss echt sagen, so dieser Deep Talk, den wir gerade vorweggenommen haben, hätten wir den aufgenommen, wäre das eine grandiose Folge geworden wahrscheinlich, wo der ein oder andere was hätte für sich mitnehmen können. Aber ja, wir haben den Deep Talk eigentlich gerade schon vorweggenommen. Was soll ich denn sagen?
Dann sind wir fertig für heute.
Dann sind wir wohl durch, wa?
Wild.
Na ja, gut, also zwei Minuten Folge. was geht? Bro, was geht? Es ist der 10.2. Ich glaube, so offen und transparent können wir es ja spielen, dass heute der 10.2. ist und diese Folge leider erst übermorgen, glaube ich, ne? Online gehen wird am 12.2. Es liegt einfach daran, dass wir schlecht sind. Nein, dass wir einfach ein paar Dinge priorisieren mussten, die uns da so ein bisschen zu verleitet haben, dass wir erst jetzt aufnehmen können und die Folge leider erst übermorgen fertig gecuttet wird. Sorry for that. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Aber was geht? Es ist Samstag, es ist 14.38 Uhr und es ist relativ gutes Wetter und ich bin sehr dankbar darüber. Und eigentlich mag ich das nicht, wenn man das so sagt, aber ich bin sehr dankbar darüber, dass gerade Samstag ist, beziehungsweise Wochenende ist, weil ich habe eine sehr dolle Woche hinter mir, sehr dolle Woche, eine sehr aufreibende Woche, eine Woche mit vielen Emotionen, aber auch eine Woche mit viel Arbeit und Fußball. Ich stecke mitten in der Vorbereitung beim Fußball. Ich hatte bis jetzt jeden Tag in irgendeiner Form mit Fußball zu tun, von Montag bis Freitag. Heute ist Day Off und dann haben wir morgen wieder Testspiel. Das heißt, im Moment wirbelt es sehr, sehr in meinem Leben, an allen Ecken und Enden. Und heute ist der einzige Tag, wo ich mal so ein bisschen runterkommen kann. Was geht bei dir?
Ja, wild. Wie geht's mir? Was geht bei mir? Alles wunderbar. Auch Samstag, 14.39 Uhr mittlerweile, nach dem kleinen Monolog. Nein, Spaß beiseite. Mir geht's gut. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt. Das Thema Arbeit nimmt aktuell einen Großteil meines Alltags ein. Aktuell auch an Wochenenden, aber das ist so gewollt und die Entwicklung dahinter gefällt mir aktuell sehr, sehr gut. Also es ist in Anführungsstrichen selbstgemachtes Leid. Leid in dem Sinne, weil ja, es ist natürlich anstrengend, aber ich habe es genauso gewollt. Es macht auch Spaß, deswegen ist es auch gar nicht so schlimm, wie es von außen manchmal wirkt, wenn man auf dem Samstag oder Sonntag auch noch mal ein paar Stunden im Büro verbringt. Ich genieße es gerade aktuell sogar eher, weil ja, das alles so eine Dynamik angenommen hat, auf die ich lange hingearbeitet habe und mich lange in dieser Situation gesehnt habe. Deswegen versuche ich es gleichzeitig zu genießen und jeden Pain, der da irgendwie mitschwingt, nehme ich gerade so ein bisschen an und denke mir, ja geil, das ist jetzt so die nächste Wachstumsstufe, da musst du jetzt eine neue Lösung für finden. Vor einem Jahr, vor 3 Jahren, wie auch immer, hättest du genau diese Probleme gewollt. Und das hilft mir aktuell, das Ganze auch richtig einzuordnen und zu wuppen. Und dementsprechend geht es mir gut. Was da natürlich hilft, Sport und möglichst viel Zeit noch mit den Liebsten verbringen. Und ja, dementsprechend läuft.
Ja, geil, Mann. Sehr geil. Also dadurch, dass ich das ja alles ziemlich hautnah begleiten darf, freue ich mich da auch sehr über die jüngsten Entwicklungen bei dir. Kannst du stolz drauf sein. Und ich glaube, du hast es gerade so in so einem Nebensatz gesagt, aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Message, die da drin steckt, nämlich, dass jeder Pain, den man da so hat, den kann man wahrscheinlich irgendwie kategorisieren in Pain mit Aussicht auf Wachstum und mit Aussicht auf, ja, morgen bin ich eine bessere Version als heute. Und dann gibt es diesen Pain, wo das nicht so ist, sondern wo einfach Pain da ist und man sich fragen sollte, warum ist dieser Pain da und wie kriege ich den aus meinem Leben eliminiert? Und ich glaube, das sollte man sich bei jedem Pain, den man in seinem Leben hat, einmal fragen. Hey, ist das gerade Pain, der mich dazu verleitet, Dinge radikal in meinem Leben umzuschiften und zu verändern? Oder ist das Pain, der gerade da sein muss, weil wir wachsen alle immer nur mit Pain? Oder in den allermeisten Fällen ist es zumindest so, dass dein persönliches Wachstum immer auch mit Schmerzen verbunden ist. Und die Awareness dafür zu haben und auch so geil dann drauf gucken zu können, währenddessen schon und zu sagen, ey, es ist gerade Pain, aber ich versuche auch diesen Teil des Prozesses zu genießen, weil ich weiß, was auf der anderen Seite des Ufers sozusagen ist, ist schon, glaube ich, eine sehr, sehr wertvolle Erkenntnis im Umgang mit Schmerz und mit anstrengenden Phasen.
Ja, ich habe das jetzt ja in meinem Fall ganz konkret in diesem Arbeitskontext und das ist vielleicht so ein bisschen die Brücke, das war jetzt nicht abgestimmt, aber die Brücke zu deinem Quote. Mhm. Erzähl, wiederhol nochmal und sag mal ein, zwei Sätze dazu, warum du das ausgewählt hast.
Yes, sir. Es gibt wenige Fragen, die schwieriger sind und bei denen man sich einsamer fühlt als bei der Frage, was soll ich mit dem Rest meines Arbeitslebens anfangen? Und ja, wir droppen oft Quotes oder ich droppe oft Quotes, die so in diesen Beziehungskontext oder zwischenmenschlichen Kontext irgendwie gehen. Deswegen fand ich es irgendwie mal ganz interessant, etwas oder eine Facette zu nehmen, die wir nicht allzu regelmäßig oder oft beleuchten, nämlich den Berufskontext, den Arbeitskontext. Und ich finde, guck mal, damals war es ja so voll normal. Du bist irgendwie, du hast einen Job angefangen, eine Ausbildung und im Zweifel bist du 30, 40 Jahre in dem Unternehmen geblieben. Und das war dann so dein Game und vielleicht bist du dann irgendwie mal aufgestiegen und so, wenn du dich gut angestellt hast. Und im Zweifel hast du einmal die Firma gewechselt, so. Und so war das. Und heutzutage ist das ja alles deutlich komplexer und mehrschichtiger. Und wir stellen uns diese Frage, okay, keiner kann sich irgendwie großartig noch vorstellen, so sein Leben lang eine Sache zu machen oder bei einer Firma zu bleiben oder sonst was so. Und deswegen will ich da mal ein bisschen drüber, mit dir drüber reden, so wie unsere Haltung vielleicht auch zu diesem Thema ist. So stellen wir uns diese Frage überhaupt? Bevor ich dazu meine Haltung droppe, vielleicht einfach mal so die Frage an dich. Wie guckst du da drauf, wenn du jetzt deine aktuelle Jobsituation anguckst und dir dann so die Frage stellst oder stellst du dir die Frage überhaupt so, boah, habe ich da jetzt Bock drauf, den Rest meines Lebens?
Ja, ich glaube, genau diese Frage hat in sich auch schon so meine Haltung und meine Antwort. Ich habe früher sehr viel darüber nachgedacht. Was mache ich für den Rest meines Lebens? Wie zukunftssicher ist das? Kann ich darauf aufbauen? Will ich das? Kann ich das? Das hat sich mit der Zeit so ein bisschen, ja, neutralisiert. Einfach aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre durch meine persönlichen, aber auch in meinem Umfeld. Und die Haltung, die ich jetzt dazu habe, ist vielmehr, ich muss nicht jetzt wissen, was ich in 20, 30 Jahren mache. Das wird sich schon alles ergeben, das wird aufeinander aufbauen, es werden sich neue Dinge ergeben, ich werde mich weiterentwickeln. Weil genau diese Dinge haben auch in den letzten 10, 12 Jahren dazu geführt, dass ich heute an dem Punkt bin, wo ich bin, was vor 10 Jahren für mich unvorstellbar gewesen wäre. Also nicht nur, wie weit ich vielleicht bin, sondern vielmehr, was ich mache. Also vor 10 Jahren war das, was ich jetzt mache, nicht ansatzweise in meinem Kosmos vorhanden. Ich hatte gar keine Bezugspunkte und hättest du mich damals gefragt, dann wäre das auf jeden Fall nicht meine Antwort gewesen, was ich in 10 Jahren machen werde. Und genau so etwas kann theoretisch auch in den nächsten 10 Jahren wieder passieren. Ob das dann etwas ist, was ich mache, was auf dem aufbaut, was heute der Fall ist, oder ob sich irgendwas ganz Neues ergibt, ich weiß es nicht. Aber ich habe mittlerweile für mich eine gewisse Haltung und Sicherheit entwickelt, dass ich sage, okay, ich weiß mit dem, was ich an Skills habe, wie ich mich persönlich weiterentwickelt habe und auch weiterentwickeln werde, dass ich mir zumindest keine Sorgen machen muss, solange ich meine Einstellung und quasi die Disziplin und den Fleiß an den Tag lege. Ob ich in 10 Jahren dann was anderes mache, who knows, aber das ist quasi so die Antwort auf die Frage. ja, ich stelle mir die Frage nicht mehr.
Mhm. Wie ist bei dir? Ich finde, da schwingt so dieser Satz mit so, da kann sich Future Volkan drum kümmern.
Ja, so. Ja, stimmt.
Und ich glaube, ich meine, den Satz benutzen wir oft in vielen Kontexten irgendwie so, aber ich finde, der strahlt auch so eine gewisse Lebenshaltung aus, die ich auch sehr teile. Nämlich so dieses, Mann, du weißt eh nicht, was morgen ist. So, gerade nach letztem Jahr, der fleißige Mindset-Gelaber-Zuhörer weiß, was bei mir auch familiär letztes Jahr an negativen Dingen passiert ist und so. Und auch in unserem Freundeskreis sind ja 1, 2, 3 sehr gravierende Dinge passiert. Und auch jetzt ganz jüngst eine ganz krasse Sache nochmal in unserem Freundeskreis passiert, aber da weiß ich gerade nicht, ob ich darüber sprechen darf, deswegen lasse ich es jetzt gerade mal für den Moment.
Ja.
Genau. So, dieser Satz, all we have is now, der ist so tief in mir drin. So, am Ende des Tages weißt du eigentlich nur, dass du das hier und jetzt hast. Du weißt nicht, was gleich passiert. Du weißt nicht, was passiert, wenn du gleich über die Straße gehst und irgendein Besoffener dich einmal kurz zur Seite fetzt und dein Leben von jetzt auf gleich komplett anders ist. Du weißt nicht, ob du gleich einem Menschen begegnest, der dein Leben komplett ins Positive verändert. Du weißt nicht, wie deine Bedürfnislage sich über die nächsten Jahre verändert. Und dieses All we have is now, das gibt mir auch immer so dieses Gefühl von, ey, Hauptsache ich bin im Hier und Jetzt happy. So, eine andere Frage will ich mir gar nicht stellen. So, ich will mir gar nicht diese Frage stellen, was ist in 5 Jahren, was ist in 10 Jahren, weil ich weiß es eh nicht. Und das sind so viele Faktoren, die ich jetzt gerade nicht beeinflussen kann, die darauf einzahlen, dass sich diese Frage zu stellen komplett unnötig ist. So, da kann sich Future Daniel drum kümmern, so, und der wird sich da gut drum kümmern, so, da mache ich mir gar keine Sorgen, so. Und der jetzige Daniel sollte sich nur darum kümmern, dass er im Hier und Jetzt happy ist. Und im Hier und Jetzt meine ich auch im Arbeitskontext. Wenn ich das fühle und feiere, was ich jetzt gerade tue, dann ist doch alles gut. Und ob ich da in 10 Jahren noch Bock drauf habe, keine Ahnung. Aber ist doch auch egal, dann mache ich halt in 10 Jahren irgendwas anderes. Ich glaube, viele stressen sich immer mit diesem so, oh, ich muss irgendwie das finden, was ich jetzt irgendwie für immer machen will. Nein, find doch einfach das, was du jetzt machen willst. So, alles andere wird sich mit der Zeit schon ergeben. So. Und das ist so simpel und gleichzeitig, glaube ich, für viele Menschen so schwer, das zu erkennen, so dass es eigentlich immer nur ums Hier und Jetzt geht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch sitzen würde und mich würde jemand fragen, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Dann würde ich sagen, keine Ahnung. Und ich würde es so richtig ernst meinen. Keine Ahnung, wo ich mich in 5 Jahren sehe. Und wenn bei mir jemand im Bewerbungsgespräch sitzt, ich stelle diese Frage nicht, wenn, dann würde ich sie ironisch stellen und mal gucken, was der andere antwortet. So. Aber ich würde es feiern, wenn der andere mir ganz offen, transparent und ehrlich sagt, keine Ahnung. Mann, wir leben in so einer schnelllebigen Welt. Von heute auf morgen kann sich alles so krass ändern. Die Märkte auch so insgesamt weltwirtschaftlich betrachtet verschieben sich so schnell. Es tut sich so viel, was wir nicht beeinflussen können. Wie in Gottes Namen sollen wir wirklich valide bewerten können, wo wir in 5 Jahren stehen?
Ja, ich denke, es ist trotzdem menschlich und völlig normal, wenn dieser Gedanke irgendwie rumschwirrt und man ja vielleicht auf Basis von zukünftigen Existenzängsten oder einfach von Sicherheitsgedanken und Planungssicherheit und so sich diese Frage stellt, schlage ich gerade den richtigen Weg ein, habe ich vielleicht bessere Alternativen, was verpasse ich auf der anderen Seite, wenn ich mich jetzt hier auf diesen Beruf stürze oder was auch immer, aber du hast jetzt gerade ein paar Beispiele genannt. Und es gab ja in jüngster Vergangenheit genug Ereignisse, die vieles geändert haben. Ob es jetzt die Pandemie war, wo viele Jobs und Branchen teilweise ausgestorben sind oder von Peak-Zeiten zu Down-Phasen entwickelt haben. Ja, also Hotellerie und Zulieferer beispielsweise zu Corona-Zeiten oder Fluggesellschaften und Co. Die, ja, wo die Leute dann umgeschiftet sind, Gastronomen, und ganz andere Jobs auf einmal angenommen haben. Die haben vielleicht vorher auch gedacht, dass sie ihr Leben lang in einem Hotel oder in einem Restaurant arbeiten werden oder ihr Restaurant betreiben werden und auf einmal ganz neue Wege finden mussten, um Geld zu verdienen. Und genau das Gleiche, keine Ahnung, kann ja für einen Studenten passieren, der in ein BWL-Studium geht und danach irgendwie eine gewisse Rolle anstrebt nach seinem Studium, aber in seiner Studienzeit jemanden kennenlernt und mit der Person auf einmal ein eigenes Startup gründet und ein Unternehmer wird. Gibt viele dieser Gründungsgeschichten, die sich aus dem Studium entwickeln. Oder du bist auf Reisen, lernst jemanden kennen und wanderst auf einmal aus. Und dein Leben wird sich so dramatisch ändern, dass du auf einmal auch ganz anders zum Thema Arbeit oder zu deinem alten Job stehst. Es sind so viele Faktoren. Und trotzdem, glaube ich, ist es normal, wenn man in sich noch nicht so gefestigt und stabil ist und sich selbst genug vertraut, dass schon alles auch gut wird und man alles gewuppt kriegt, egal was passiert. Auch mit den jüngsten Ereignissen rund um das Thema künstliche Intelligenz, wo sehr viele Leute Angst um ihre Jobs haben oder so diese Unsicherheit, wie sich die ganzen Branchen um sie herum entwickeln. Das alles macht was mit dir, wenn du vielleicht ja, nicht so ganz gefestigt und sicher bist mit deinem Skillset und mit deiner Persönlichkeit, was völlig normal ist. Aber daran lässt sich halt arbeiten. Und ich glaube, wenn man da einfach genug Vertrauen in sich selbst hat und so diese Einstellung zum Leben, all we have is now und meine Zukunftsversion wird das schon gewuppt kriegen, da habe ich genug Vertrauen drauf, dann verfliegt dieser Gedanke, glaube ich, mit der Zeit einfach ein bisschen.
Total. Also voll wertvoll, was du gerade sagst, weil so dieser Alles-wird-gut-Gedanke so. So dieses wird schon alles. Einfach mit diesem Mindset durchs Leben gehen, wird schon. Wird schon alles. Und nicht so dieses viele Menschen, und ich kann das auch total verstehen, weil ich komme auch aus einer Familie, wo das sehr, sehr groß immer geschrieben war, so, oder auch ist, so, man macht sich viele Sorgen um morgen, um übermorgen, was kommt nicht, kriege ich das hin. Und wahrscheinlich bin ich deswegen auch so ausgeprägt in die andere Richtung, rebellisch gerannt, dass ich mir immer so denke, wird schon alles. So, auch wenn es gerade schwierig ist oder so, aber am Ende wird schon alles. Ich glaube, das hilft einem, und auch was du gerade gesagt hast, durch diese Gegebenheiten, die wir eh nicht beeinflussen können, so, einfach auch die Arme zu öffnen fürs Leben und sich auch gedanklich flexibel zu halten. So. Einfach Dinge passieren lassen und gucken, wo dich das Leben auch irgendwo hinführt. Klar, man sagt auch immer irgendwie so, du musst dem Leben auch irgendwo passieren. Und da ist sicherlich auch irgendwie Wahrheit drin, so, dass man sich nicht zum Opfer und zum Spielball des Lebens macht, aber trotzdem einfach Chancen als solche erkennen und dementsprechend auch danach zu gehen und nicht zu sagen, nee, ich habe mir doch jetzt aber fest in den Kopf gesetzt, ich will auch das und das machen. Ey, wenn du jetzt gerade irgendwie merkst, das und das fühlt sich doch viel richtiger an, dann geh diesen Weg. Und trotzdem hast du natürlich recht, das sind alles Dinge, die sagt man dann irgendwann vielleicht mit steigendem Reifegrad, so aus so einer Leichtigkeit heraus und so. Ein Ratschlag, den ich dafür geben kann, der einem, glaube ich, diese Leichtigkeit mit der Zeit gibt, ist folgender. Und zwar glaube ich, dass es total hilfreich ist, wenn man sich sogenannte Meta-Skills mit der Zeit aneignet. Skills, also Fähigkeiten, die unabhängig von der Branche, von dem Job, von dem Doing, was du da gerade hast, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Bereichen gefragt sind. Das sind Skills wie verkaufen können oder Führung, Zwischenmenschlichkeit, emotionale Intelligenz. So, das sind Dinge, egal wie sich die Märkte verschieben, und es gibt sicherlich noch einige andere, wir können das mal in unsere Story ein bisschen ganzheitlicher packen, was so Meta-Skills sind. Diese Dinge sich anzueignen und seine Zeit da rein zu investieren, darin gut zu werden, weil dann ist scheißegal, ob du Führung in der Branche X oder in der Branche Y machst, darum geht es am Ende eigentlich eher zweitrangig so, sondern wenn du diesen Skill liebst und das magst, mit Menschen zu interagieren, so, dann wird dir das auch eine gewisse Sicherheit geben, dass wenn das in dem einen Ding jetzt nicht mehr funktioniert, dann wird es in dem anderen Ding funktionieren, weil Führung wird in den nächsten 80 Jahren wird gefragt sein. Die wird sich wahrscheinlich ein bisschen verändern und verschieben, weil Menschen sich verändern. Aber grundsätzlich wird das immer bleiben. Und ich glaube, und deswegen gucken wir beide vielleicht auch mit einer gewissen Leichtigkeit auf gewisse Dinge, weil wir halt wissen, so, diese Meta-Skills, die sind da. So. Und egal, wie sich die äußeren Umstände verändern, wir werden immer unseren Weg durch diese Meta-Skills finden. So. Und uns immer irgendwie neu ausrichten und orientieren können, wenn sich die Welt einmal um 180 Grad dreht. Und das ist so mein Hinweis, mein Tipp vielleicht nochmal so, um das Thema abzuschließen, wie man mit dieser Frage mit mehr Leichtigkeit umgehen kann. Und kleines Add-on, lasst euch nicht zu doll blenden von irgendwelchen äußeren Wahrnehmungen. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich habe meinen Master seinerzeit angefangen irgendwie, eigentlich nur, damit ich sagen kann am Ende, dass ich einen Master habe. So. Und ich weiß noch, wie ihr mir das alle gesagt habt, so Junge, es ist doch viel zu viel und wofür machst du das jetzt und bringt dir das wirklich was und so. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber ich habe den Master am Ende abgebrochen. So, und bin sehr froh darüber, dass ich das getan habe, weil ich einfach nochmal hinterfragt habe, mache ich den Master jetzt wirklich für mich und weil ich irgendeine Ambition damit auch verfolge, so, oder mache ich den Master für andere und fürs Papier und um mir selber irgendwie zu zeigen, dass ich jetzt einen Master habe, aber eigentlich bringt mir das alles gar nichts. Diese Frage sich auch immer mal gerne zu stellen, so für wen und aus welcher Intention mache ich das, die bringt einen auch meistens zu Antworten, zu guten Antworten, diese Frage.
Ja, und man muss ja auch vielleicht nochmal dazu sagen, viele unserer Zuhörer sind jünger, ja, die sind gerade vielleicht auf genau dieser Reise, wo wir jetzt zurückblicken und sagen, dass das genau diese Entwicklung war, die uns diese Sicherheit heutzutage gibt und diese Meta-Skills auch sich in der Zeit entwickelt haben. Mit 18 habe ich das auch noch alles anders betrachtet. Mit 20 auch noch.
Safe.
Ja, auch mit 25 teilweise noch. Dementsprechend kein Druck in dem Sinne, aber einfach so dieses Bewusstsein dafür, dass man, wenn man sich einfach stetig weiterentwickelt und eine gewisse Kompetenz auch aufbaut, dann ist im Arbeitsleben genug Möglichkeiten vor allem, dass man sich immer zurechtfindet. Und es ist nicht wie zur Generation unserer Eltern, dass man sich mit einem Unternehmen verheiratet und da seinen ersten und auch letzten Arbeitstag erlebt. Das ist heutzutage einfach nicht mehr so. Viele erfolgreiche Leute wechseln alle 2 bis 3 Jahre ihr Unternehmen. Das sind vielleicht dann nochmal andere Extrembeispiele. Und auch das kann seine Gründe haben. Aber genau dieses Bewusstsein dafür zu haben, ich muss jetzt nicht genau wissen, was ich mache. Auch ein Elon Musk wusste wahrscheinlich vor 40 Jahren noch nicht, dass er irgendwann nicht nur sowas wie PayPal mal gründet und exitet, sondern vielleicht auch sowas wie SpaceX und dann irgendwie sowas wie Twitter kauft oder was auch immer. Das entwickelt sich. Türen öffnen sich, andere Türen schließen sich. Man muss halt nur irgendwie ein bisschen achtsam und bewusst mit sich selbst umgehen. Und der Rest wird passieren. Und genau das Gleiche war auf deiner Reise mit dem Thema Masterstudiengang und das vielleicht auch nur noch mal abschließend dazu. Es war in deinem Fall für dein Leben und deinen Kontext das Feedback aus deinem Umkreis, dass es keinen Sinn für dich macht, das zu machen. In einem anderen Fall, falls gerade irgendjemand zuhört, der über einen Master nachdenkt oder einen Master gerade macht, es kann eine völlig andere Situation sein. Ich würde trotzdem sagen, mach es nicht. Wir sprechen 2 Nicht-Master-Studenten. Nein, also man muss das natürlich auch immer in seinen eigenen Kontext setzen. Und wenn du es fürs Papier machst, weil du dir dadurch erhoffst, eine gewisse Funktion in Zukunft anzustreben, dann ist es auch okay. So, aber sei nicht darauf versteift und traurig drum, wenn es rückblickend gar nicht so sehr dazu beigetragen hat, weil sich nun mal alles so schnell verändert und es im Zweifel auch auf andere Dinge ankommt. Aber jetzt genug darüber gesprochen, wir haben ja noch 1, 2 andere Themen. Oder wolltest du noch was sagen?
Nee, also, aber gut, dass du das nochmal so angemerkt hast. Also ich will jetzt niemanden dazu bewegen, für den das vielleicht absolut das Richtige ist, den Master zu machen, ihn nicht zu machen. Ne? Also immer super individuell betrachten und sich selber hinterfragen, wofür tue ich das? Es gibt ja auch total viele Cases, wo es einfach total sinnvoll ist, weil wenn ich jetzt irgendwo in einen Konzern will und da irgendwie eine Management-Karriere anstrebe und ich weiß halt, Konzerne legen da irgendwie noch total viel Wert auf den akademischen Abschluss, Bro, dann go for it. So, dann mach das. Aber es gibt sicherlich auch einige Cases, wo man sich das als Illusion vorhält und wo ich inzwischen sagen kann, es gibt so viele Unternehmen oder auch Karrierewege, wo ein Fick drauf gegeben wird, ob du einen Master hast oder nicht. Aber wie du schon sagst, genug dazu. Ich glaube, wir haben noch eine Frage des Lebens vom letzten Mal, die wir zu beantworten haben.
Yes, sir. Ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Die Frage des Lebens vom letzten Mal war, wenn du in deinem Leben nur noch 4 Menschen sehen, berühren, mit ihnen sprechen könntest, welche 4 Menschen wären es?
Also, die letzten Male habe ja immer ich zuerst geantwortet.
Das ist nicht wahr. Es antwortet immer derjenige zuerst, der die Frage gestellt bekommt.
Scheiße. Das ist für mich wirklich, ich würde behaupten, die schwierigste Frage, die wir bis jetzt irgendwie im Raum hatten. Mhm. Die schwierigste Frage. Weil du kannst es irgendwie aus so super vielen Gesichtspunkten bewerten. Du kannst halt irgendwie sagen, ey, wer sind die 4 Menschen, die mich am meisten brauchen? So, die ich einfach nicht hängen lassen wollen würde. Oder wer sind die Menschen, die ich am meisten brauche? So, um glücklich zu sein. So, oder wer sind die Menschen, mit denen ich mich mal vom Brauchen ganz unabhängig einfach am wohlsten fühle und am glücklichsten fühle? So. Und je nachdem, und all diese Menschen, mir kommen direkt unterschiedliche Menschen in den Kopf, wenn ich mir diese Fragen so stelle, liebe ich im Zweifel. So, ne? Und das heißt, irgendwie impliziert diese Frage ja auch am Ende so, okay, nimmst du dir jetzt aus jedem Bereich so ein, dann bist du irgendwie so der Abwägende? Oder worauf legst du am Ende des Tages, wenn es ganz, ganz hart auf hart kommt, den größten Wert? Dass es dir gut geht oder dass es anderen gut geht? So, ne? Also, da sind so viele Facetten in dieser Frage, die es mir so wow, unglaublich schwer machen. da eine Antwort für zu finden. Aber wenn ich mich dem annähern müsste, dann würde ich wahrscheinlich so rangehen, dass ich sage, okay, das Thema Freundschaft ist ein sehr, sehr wichtiges für mich. So, ich weiß, dass ich ohne Freundschaft und Freunde langfristig nicht leben wollen würde. So, weil das für mich so zentral ist. Das heißt, eine dieser vier Personen wäre mit großer Wahrscheinlichkeit mein bester Freund. So. Diese Frage ist nicht ganz so leicht zu beantworten, aber ich sage das jetzt einfach erstmal so.
Du machst das gerade sehr strukturiert. So. Ich bin gespannt, wo wir rauskommen.
Ja. Ja, so, das wäre das eine. Das andere wäre, langfristig möchte ich auch in eine Partnerschaft, in eine romantische Beziehung, wie auch immer man es nennen möchte, in der ich mich jetzt gerade nicht befinde, aber möchte ich gehen. So. Und deswegen würde die nächste Person mit großer Wahrscheinlichkeit die sein, also wenn ich es jetzt entscheiden müsste, die dem am nächsten kommt. So,
ja.
Das wäre Person Nummer zwei. Mann, bin ich ein Diplomat. Geil. So. Person Nummer drei, um mal so ein bisschen in dieses Brauchen und Gebrauchtwerden-Game zu gehen und auch so ein bisschen basierend auf meinen Werten, Liebe, Freiheit, Weiterentwicklung. Ich versuche diese Frage so ausgerichtet auf meine Werte zu beantworten. Würde ich behaupten, okay, klar, diese beiden Menschen werden mir sicherlich auch in meiner Weiterentwicklung helfen, aber vielleicht oder wahrscheinlich würde ich noch einen Menschen mit reinnehmen, bei dem ich weiß, von dem kann ich noch unglaublich viel lernen. So, der pusht mich in meiner Entwicklung. An dem kann ich mich orientieren, damit ich weiterhin zu einer besseren und besten Version von mir selber werde. So, das heißt, ein Mensch, den ich brauche für meine Entwicklung. So, und dann würde ich wahrscheinlich einen Menschen mit reinnehmen, bei dem das genau andersrum ist. Bei dem ich das krasseste Gefühl habe, dass er mich braucht, um glücklich zu sein, um gut durchs Leben zu kommen und so weiter und so fort. Und das wäre mit großer Wahrscheinlichkeit ein Mensch aus meiner Familie. So. So. Person Nummer drei, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob ich da auch einen Austausch nochmal stattfinden lassen würde und auch nochmal durch einen Freund oder ein Familienmitglied austauschen würde. So, aber das wäre jetzt so aus dem Gefühl heraus meine Antwort. Also ein Freund, eine Partnerin, ein Mensch, der so Mentorfunktion für mich einnimmt und ein Mensch, der mich braucht, um durchs Leben gehen zu können.
Okay. Jetzt hast du keinen Platz gelassen für eventuellen Nachwuchs.
Okay, warte mal, aber den gibt es ja jetzt gerade noch nicht. Also würdest du drei sagen, damit ein Kind noch irgendwie Platz hat?
Was machst du, wenn du vier oder fünf Kinder kriegst? Ey?
Ja, oder wenn Zwillinge kommen. Ja. Also bitte einer erschossen oder was?
Oh, fuck. Nee, ich finde, dass das eine sehr strukturierte, berechnende und diplomatische Antwort ist.
Die wenn du jetzt einfach vier Namen droppst, ne, dann kriegst du den Holy Grail von mir. Alter.
Ich habe über diese Frage nachgedacht und ja. Bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mit meiner Antwort, die nicht final ist, Gefühle verletzen würde. und es mir nahezu unmöglich ist, diese Frage zu beantworten. Weil diese Form, wie du es gerade aufgebröselt hast, ich könnte das so gar nicht. Also ich könnte selbst der Gedanke daran, aus meinem Umfeld Leute jetzt quasi eliminieren zu müssen, die ich nicht eliminieren möchte, auch nur in diesem kleinen Gedankenspiel. Das ist jetzt voll die Pussy-Antwort, ich weiß, aber ich kann da gar keine Unterscheidung machen. So, es gibt so,
ja, das ist auch krass.
Es gibt so, so Plätze, die sind für mich sowieso, wo ich sage, ja, da gibt es gar nichts für mich zu diskutieren, einfach aufgrund der emotionalen Tiefe. Das sind meine Eltern und meine Schwester in allererster Linie. So, dann sind ja theoretisch ja, schon mal drei von vier Plätzen Person. Weg. Genau. Ja, prügelt euch drum.
So. Das ist nämlich genau der Punkt. Das ist genau der Punkt.
Und es gibt noch genug andere. Die Frage
ist super schwer und die ist auch total irgendwie, die hat auch so einen destruktiven Charakter irgendwie auf so einer gewissen Ebene, ne? Mhm. So ein, ich weiß
sie
auch
ist,
nicht.
Sie ist nicht für uns gemacht, diese Frage.
Ja.
Also ich glaube, es ist trotzdem, hat auch eine schöne Seite, wenn man einfach die Frage für sich selbst beantwortet und darüber nachdenkt, welche Menschen sind mir auf welche Art und Weise auch immer einfach so wichtig oder wie du es gerade gesagt hast, für wen bin ich wichtig? Auch eine super spannende Frage, die man sich stellen kann. Mhm. Oder, und das ist für mich persönlich die schönste Seite an dieser Frage und an meiner persönlichen Antwort, ich kann es gar nicht auf 4 Leute beschränken. Wie schön ist das bitte?
Genau, das ist super schön. Oder andersrum formuliert, wenn ihr diese Frage schnell beantwortet bekommt, dann macht euch Gedanken, weil da habt ihr keine Freunde. So, oder im Zweifel läuft irgendwas bei euch schief. Nein, Spaß, aber es ist natürlich total das Blessing, wenn man für sich selber feststellt, dass diese Frage eigentlich unmöglich zu beantworten ist. Und gleichzeitig gibt einem das ja trotzdem irgendwie auch so Aufschluss darüber, so, ja, wie würde man es hart auf hart im Zweifel trotzdem irgendwie machen oder worauf legt man dann irgendwie den größten Wert? Weil ich finde gerade bei dir, das hatten wir auch, glaube ich, in diesem Podcast-Kontext schon mal so, ist es halt so spannend, dass, glaube ich, deutlich mehr Leute mehr von dir zehren, als du von den Leuten entsprechend zehrst. So. Und wie sehr du sowas zum Beispiel dann auch berücksichtigen würdest oder nicht. Das sind halt so schon sehr, sehr interessante emotionale Dynamiken, die, glaube ich, am Ende sehr, sehr viel auch über einen Menschen sagen. Aber nichtsdestotrotz ist das irgendwie eine Frage, mit der man sich gar nicht so doll auseinandersetzen wollen würde, wahrscheinlich, wenn man es halt nicht müsste.
Ja, wir mussten es in diesem Rahmen jetzt aber. Und ich hoffe, dass die Antworten trotzdem dem einen oder anderen da draußen genügen. Die Magie in der Frage oder in der Antwort steckt für mich persönlich, wie gesagt, vor allem darin, dass ich sie nicht beantworten kann.
Voll. Und das ist ja auch irgendwie eine schöne Erkenntnis.
Yes, sir.
Okay, wir haben noch eine neue Frage des Lebens, die gleich gedroppt wird. Ich möchte nur einen Gedanken vielleicht nochmal ganz kurz ausführen. Müssen wir jetzt auch nicht bis in allerletzte Tiefen irgendwie durchsprechen, aber vielleicht hast du trotzdem auch irgendwie einen kleinen Kommentar dazu oder so. Wir haben eben im Pre-Talk sind wir über diesen Satz gestolpert, so manchmal muss man sich selbst verlieren, um neue Teile von sich zu finden oder um Neues in sich zu finden. Und ich habe das eben selber so ausgesprochen und habe in dem Moment gemerkt, wie viel Magie in diesem Satz steckt. So, ich glaube, wir kennen alle diese Phasen, wo wir irgendwie so uns ein bisschen lost fühlen, wo alles vielleicht ein bisschen viel ist oder wo wir uns an manchen Stellen im Leben auch fragen, so bin ich gerade auf dem richtigen Weg? Mache ich gerade das Richtige? Mache ich es nicht? Vielleicht bin ich gerade ein bisschen überfordert. All diese Dinge. Und offen gesprochen würde ich sagen, dass es in dem ein oder anderen Lebensbereich bei mir auch gerade so ist, dass einfach viel los ist und auch viel Umbruch herrscht. Auch viel, also sehr, sehr viel positiver Umbruch, aber auch positiver Umbruch geht oft mit Wachstumsschmerzen einher. Und wann immer so dieses, ich verliere mich gerade so ein Stück weit, so negativ assoziiert ist, so ich verliere mich. Weil sich das alles manchmal vielleicht ein bisschen anstrengend und ungewohnt und herausfordernd anfühlt. Und gleichzeitig diese Erkenntnis zu haben, so ey, genau in diesen Phasen, wo man sich verliert, gibt man sich selbst die Chance, auch Neues in sich zu finden, vielleicht noch Schöneres, noch Größeres in sich zu finden. Das ist irgendwie eine Erkenntnis, die ich sehr schön finde. Und rückblickend, das habe ich auch schon ein paar Mal in diesem Podcast gesagt, sind es tatsächlich ja oft genug die Phasen, wo man sich selbst verloren hat, in denen man danach merkt, dass man Neues, Schöneres, Größeres in sich gefunden hat.
Ich glaube, ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Word.
Ich lasse das genauso stehen.
Das ist gut. Man könnte daraus fast eine Frage des Lebens ableiten, aber die spare ich mir vielleicht fürs nächste Mal auf, denn lassen wir das unkommentiert und lass uns in den letzten Part gehen. Du hast eine Frage des Lebens for the next time vorbereitet.
Ich würde jetzt wieder von dem Kartendeck von Stephen Bartlett eine Frage nehmen.
Sehr gerne.
Und für die das vielleicht aus den letzten Malen nicht so mitbekommen haben, wir haben ja sonst immer die Fragen des Lebens so selbst initiiert. Und mittlerweile sind wir beide im Besitz eines Conversation Card Decks von Stephen Bartlett, The Diary of a CEO. Überragend geiler Podcast, absolute Empfehlung. Und die Gäste hinterlassen dort Fragen immer für den nächsten Gast. Das ist das Format dort. Und diese Fragen gibt es jetzt auf diesen Karten quasi. Und diese Frage, Daniel, ist von jemandem, ich habe es hier gerade, den du sehr feierst. Der war da auch schon zu Gast. Nämlich von Jordan Peterson.
Oh, geil.
Ja, also man muss nicht mit allem übereinstimmen, was er sagt, aber er ist auf jeden Fall eine sehr inspirierende und polarisierende Persönlichkeit.
Mhm.
Und er hat hier eine Frage hinterlassen, die lautet: What was the best conversation you ever had and why? Übersetzt: Was war das beste Gespräch, was du je hattest und wieso?
Boah, ist das eine geile Frage. Shit. Vor allen Dingen, weil wir schon so viele geile Gespräche in so vielen Kontexten hatten, ey. Da wieder irgendwie so den Winner auszuloten, auch einfach wieder eine absolute Herausforderung. Aber ich bin sehr gespannt.
Lassen wir genauso stehen für die nächste Folge. Mhm. Haben wir noch irgendeinen Gedanken oder irgendwas vergessen für den Moment oder rappen wir das Ding für heute ab?
Ich glaube, wir rappen ab. Knackige halbe, wie wir immer so schön sagen, haben wir nicht ganz geschafft, aber wir sind jetzt irgendwie bei roundabout 35 Minuten. Ich glaube, das ist eine gute Zeit. Es ist 15.12 Uhr und nicht 14.40 Uhr. Aber auch damit können wir vielleicht noch gerade so leben. Und ich würde sagen, das war mal wieder eine Folge Mindset-Gelaber mit dem wunderbaren Volkan und meiner Wenigkeit. Abonniere uns, wo auch immer du uns hörst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie mit jemandem, der sie auch hören sollte. Bis zum nächsten Mal und vergesst die Liebe nicht.
Peace out.
Macht's gut.
Ciao.